zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die dritte Folge von Princess Charming.
Let's go!
Franzi, wie geht's dir? Warte, lass mich raten. Ich weiß, wie es dir geht. Dir geht's hervorragend, denn am Wochenende war Pride. Heute ist Montag. Und da ist, wie ich gesehen habe, auf den Videos und den Bildern etwas ganz Besonderes passiert.
Dina, ich bin auch auf die Kohorte getroffen. Es war so schön. Die haben sich einfach an den Rand gestellt und gezählt. 1, 2, 3 und dann, wir lieben alles daran. Und das war wirklich, es war so schön. Mein Herz ist geschmolzen. Ich glaube, man sieht es auch auf dem Video. Es war mir doch im Nachhinein etwas unangenehm, wie euphorisch ich war. Ich bin gesprungen. Dina, ich bin gehüpft. Aber es hat mich wirklich einfach glücklich gemacht. Diese Kohorte ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich hatte nie Zweifel daran, dass es die beste Kohorte ist. Und ich sag's mal so, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass die feministische Revolution von uns noch gestartet wird, sondern ich glaube, sie ist längst im Gange. Und die Kohorte hat mich davon überzeugt.
Franzi, ich bin so unfassbar traurig, dass ich nicht dabei war. Ich war leider krank. Ich habe heute Morgen gelesen, es war der besucherstärkste CSD aller Zeiten. Und es war einfach schon der zweite Moment, wo du jemand von der Kohorte getroffen hast und ich nicht. Weil bei deiner Buchlesung war ja auch schon jemand da.
Es wird
also
auf jeden
ich
Fall
kann die Events nicht mehr verpassen.
Und es wird auf jeden Fall noch zu dem Moment kommen.
Franzi, ich freue mich darauf.
Beste Kohorte. Und ich bin einfach von dem CSD direkt in die Berge gefahren. Ich habe mir gedacht, maximales Partywochenende. Ich brauche danach definitiv ein bisschen Natur, ein bisschen Ruhe. Ich weiß, du kannst nicht relaten, aber ist schön. Und ich bin in der Hütte tatsächlich, in der du mich gefragt hast, ob ich diesen Podcast machen möchte. Und das finde ich an sich so einen schönen Moment gerade. Ich sitze tatsächlich genau auf dem Stuhl, an dem du mich gefragt hast, ob wir diesen Podcast machen wollen, an dem die Nachricht mich erreicht hat. Und ich weiß noch genau, wie ich dachte, fuck, das allerletzte, was ich gerade gebrauchen kann, ist noch ein weiteres Projekt. Ich habe immer zu viele Projekte. Ich gönne mir nie genug Auszeiten. Und dann habe ich aber gelesen, was du mir da pitchst. Du hast es halt auch so wahnsinnig gut verpackt. Und ich dachte, scheiße, ich muss das machen. Egal was ist, egal wenn andere Sachen unter den Tisch fallen, ich muss das machen, weil das ist die Idee, Wissenschaftskommunikation per Trash-TV zu betreiben, ist genial.
Kannst du dich noch daran erinnern, wonach ich dich gefragt habe?
Ich meine, es waren so alle 2 Wochen eine Folge und ich muss mich auch nur ganz wenig vorbereiten?
Ja, ganz genau. Ich glaube, das hat nicht ganz so gut geklappt, ne? Also ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, Franzi, du musst nichts machen. Du musst alle 2 Wochen einmal eine Stunde einfach nur an den PC kommen und mit mir über Trash-TV reden. Und jetzt hat es unser Leben übernommen.
Aber ich bin eigentlich recht froh, dass das nicht geklappt hat, weil diese ganze Reise, die hätte ich mir schöner nicht vorstellen können. Und ich bin mega dankbar, dass du mich so ein bisschen Food-in-the-Door-Technik-mäßig an Bord geholt hast, Dina.
Erklären wir heute schon die Food-in-the-Door-Technik? Ich würde sagen, wir sparen die uns auf, denn wir haben ein richtig straffes Programm. Wir haben so viel zu besprechen. Aber ihr könnt euch jetzt schon mal aufschreiben. Food-in-the-Door-Technik. Ich glaube, das ist so Psychologie 101. Sehen wir auch eigentlich ganz oft in diesen Shows. Wir werden dazu da noch drauf zurückkommen. Aber erstmal, Franzi, Princess Charming Folge 2, unsere letzte Podcast-Folge. Wir haben noch nie zu einer Folge so viele Nachrichten gekriegt wie zu der letzten. Es war wirklich crazy. Und da war so viel Liebe und es war wirklich wunderbar. Und ganz viele sind aber auch der Aufforderung nachgekommen oder der Bitte, die wir hatten, dass wir Princess Charming nutzen wollen, um halt alle zusammen was zu lernen. Und ganz viele Leute haben uns auch so Ergänzungen und Vorschläge geschickt. Und die müssen wir jetzt einfach mal durchgehen. Es sind leider nicht alle dabei, denn es war auch einfach wirklich viel. Aber wir werden in den nächsten Wochen auch nochmal auf ein paar andere drauf zurückkommen. Und wir starten jetzt erstmal mit, ich würde sagen, der wichtigsten. Dazu gab es auch die meisten Nachrichten. Denn wir haben über Tommy ja gesprochen. Und Tommy ist ja Hebamme. Und wir haben uns während der Aufnahme gefragt, welche Bezeichnung für Hebammen die richtige ist, weil wir wollten halt ja gerne inklusiv sein. Und wir sind tatsächlich davon ausgegangen, dass es Geburtshelferin heißt. Wir haben dazu ganz viele Nachrichten aus der Kohorte gekriegt und wir haben auch eine Sprachnachricht gekriegt, die ganz toll zusammenfasst, wieso wir falsch lagen. Und ich will die dir und euch jetzt mal vorspielen, damit wir alle was lernen.
Wie geil ist das denn? Spiel ab!
Hallo ihr lieben Trashologinnen, hier ist Tommy von Princess Charming. Ich habe gerade auf dem Heimweg von der Arbeit angefangen, eure Podcast-Folge zur zweiten Folge von Princess Charming zu hören. Und da habt ihr ja unter anderem erstmal sehr liebe Worte für mich dagelassen. Vielen lieben Dank. Es ist ein richtig schönes Kompliment zu hören, dass ihr euch im Prinzip vorstellen könntet, mich als Hebamme bei eurer Geburt dabei zu haben. Fühlt sich sehr warm an. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, ich bin nicht Geburtshelferin, sondern ich bin tatsächlich Hebamme. Dieser Begriff ist unabhängig von der Geschlechtsidentität für alle Menschen, die Hebamme sind oder Hebammentätigkeiten machen, allgemein geltend. Es gab mal eine Zeit lang, da gab es den männlichen Begriff Entbindungspfleger. Der ist aber wieder abgeschafft worden, weil Hebammen ja nicht nur bei der Entbindung, ich bin gar kein Fan von diesem Wort, bei der Geburt dabei sind, sondern auch noch viel mehr Tätigkeitsbereiche in dieses Berufsbild der Hebamme fallen. Und wir pflegen auch eigentlich eher weniger, sondern haben eher eine begleitende, beratende Funktion. Und genau deswegen gibt es diesen Begriff Entbindungspfleger jetzt nicht mehr für männliche Hebammen, sondern sie heißen jetzt auch einfach wieder Hebammen. Ich glaube, das gab es auch nur 5, 6 Jahre oder so, den Begriff. Und dann haben sich die männlichen Hebammen darüber beschwert und dann wurde das ganz schnell wieder geändert. Genau, das wollte ich einmal sagen. Und ja, nochmal vielen lieben Dank für die lieben Worte, die ihr für mich gefunden habt. Habt's ganz fein.
Weißt du, Dina, sowas enthältst du mir eine Woche lang vor. Wie schön ist das denn? Ich liebe wieder einfach alles daran. Danke, Tommy.
Es ist mir auch echt schwer gefallen, das dir eine Woche vorzuenthalten. Aber ich habe gedacht, ich überrasche dich damit im Podcast. Ich habe mich so darüber gefreut. Ich finde es so geil, ne? Wir lernen von Tommy einfach so viel, nicht nur zu Pronomen, zu Non-Binary-Tum und zum Nicht-Binär-Sein, sondern dann auch noch über Sprache. Lieb ich.
Mega schön. Ich verwende jetzt auf jeden Fall wieder das Wort Hebamme.
Es gibt auch noch einen Nachtrag. Da lernen wir noch was über Sprachwissenschaften. Hier kommt's.
Ein ganz kurzer Nachtrag noch. Dadurch, dass man ja eh zwischen dem Heb und Amme eine Sprechpause macht, also einen Glottisschlag, kann man da doch auch einfach noch ein Gendersternchen sich dazu denken, denke ich mir. Deswegen schreibe ich da immer ganz gerne Heb-Sternchen Amme. Dann kann man sich auf jeden Fall ganz, ganz sicher sein, dass alle mit inbegriffen sind. Ist natürlich nicht die offizielle Bezeichnung irgendwie. Vielleicht kommen wir da eines Tages hin, aber man muss ja nicht immer die offizielle Bezeichnung verwenden. Man kann ja auch einfach mal ein bisschen mit der Sprache spielen.
Das ist so schön.
Es ist so schön, ne?
Hebamme, finde ich, kann man sehr gut etablieren. Wir sollten das alle tun.
Das finde ich auch. Und ich finde das auch nochmal so einen guten Punkt, den Tommy anspricht. Das nämlich, Sprache war ja schon immer flexibel, ne? Sprache hat sich schon immer verändert. Und man kann mit Sprache super mal spielen. Man kann ein paar neue Sachen mal ausprobieren. Und ich finde es super, dass bei Hebamme zu machen. Das werde ich ab jetzt einfach machen.
Ab geht die Post.
Wusstest du, dass auch bei Goethe und Schiller die Leute schon gesagt haben damals, dass das schreckliche Jugendsprache ist, die zum Untergang der westlichen Welt führen wird?
Ich glaube, es führt so ungefähr alles zum Untergang der westlichen Welt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so schlimm ist. Des Abendlandes.
Der Untergang des Abendlandes. Wegen Goethe und Schiller. Und jetzt, weil irgendwelche Menschen Pronomen benutzen müssen. Oder Gendersternchen. Aber damit nochmal ein ganz großes Danke an Tommy. Hab mich total gefreut über die Sprachnachricht. Supergeil. Wenn uns andere Leute noch zuhören, ihr könnt uns gerne immer Sprachnachrichten schicken. Ich finde das mega. Ich habe auch rausgefunden, wie wir die einbetten können, ganz professionell, in unsere Podcast-Folge. Also immer gerne her damit. Franzi, dann nächster Punkt. Wir haben einiges gelernt. Und zwar, wir haben ja auch in der letzten Folge über Vulven gesprochen. Und wir haben da angemerkt, dass es einen ganz klaren Standard gibt, was als, in Anführungszeichen, korrekte Vulva gilt und was nicht. Also es gibt halt einen ganz krassen Schönheitsstandard, generell für Frauen ja, für jeden Teil von unserem Körper und nicht überraschenderweise natürlich auch dann für Vulven. Und wir haben da diesen Schönheitsstandard, der für Vulven herrscht, haben wir ganz kurz mit Brötchenmuschi beschrieben, beziehungsweise Kindervulva. Und kurze Verteidigung, so wurde das bei Franzi am Frühstückstisch früher innerhalb der Familie immer genannt. Und ich glaube, die Lucia hat es tatsächlich auch Brötchenmuschi genannt. Aber das ist natürlich auf gar keinen Fall eine gute Wortwahl. Sind keine guten Begriffe und wir sind auch ganz, ganz froh, dass ihr uns das gespiegelt habt. Das haben nämlich auch mehrere Leute in den DMs uns geschrieben. Und wir werden das ab jetzt, diese zwei Wörter, werden wir aus unserem Sprachgebrauch verbannen. Vielleicht macht ihr auch mit, wenn ihr Lust habt. Und wir nennen das ab jetzt einfach Normvulva. Und ganz wichtig nochmal zu sagen, alle Vulven sind schön.
Und ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht glauben, dass ich irgendwas gesagt habe, was anders geklungen hat als alle Vulven sind schön. Denn das ist wirklich was, hinter dem ich mit meinem ganzen Wesen stehe. Es tut mir super leid, wenn ich was anderes vermittelt habe. Mir ging es einfach total doll darum, den Standard zu beschreiben, den Vulven zu erfüllen haben, um als schön zu gelten. Und dass der oft mit einer Infantilisierung von Frauen generell einhergeht und was damit zu tun hat. Dazu kommen wir aber später tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. Das bedeutet aber nicht, dass es okay ist, so Worte zu verwenden, mit denen sich dann andere angegriffen fühlen. Und alle Vulven sind natürlich schön.
Und ich bin auch froh, dass wir hier einen Safe Space haben, wo wir alle zusammen was lernen können. Das ist doch super. Franzi, nächster Punkt. Wir haben auch 2, 3 Nachrichten dazu gekriegt, dass ein paar Leute sich angegriffen gefühlt haben, weil wir zwischendurch irgendwann, als es um die Outfits bei Princess Charming ging, gesagt haben, Heten sehen alle gleich aus. Und an die Leute, wenn die eine Umarmung möchten, geht eine ganz dicke Umarmung raus, die sich davon angegriffen gefühlt haben. Denn sowas absolut gar nicht gemeint. Ich glaube, dass es eher so gemeint war, dass man ja schon sieht, dass so Menschen, die einer Subkultur angehören oder einer Gruppe, dass sie oft so einen sehr ähnlichen Stil haben und dass sie oft so geeint sind bei verschiedenen Merkmalen, die man so innerhalb deren Klamottenstil erkennt, ne? Also zum Beispiel, ich finde, sobald man nach Amsterdam kommt, sieht man auf einmal nur anhand, was die Frauen anhaben, welchen Schmuck die anhaben und wie die ihre Haare haben, sieht man, ich bin in Amsterdam, ich muss in Amsterdam sein, es geht nichts anderes, weil alle einfach irgendwie so einem ungeschriebenen Dresscode folgen. Und mir ist auch nochmal eine Situation eingefallen. Ich war vor ein paar Monaten bei einem Freund von mir in Köln auf dem Geburtstag. Und ich wohne ja nicht in Köln, ich wohne in den Niederlanden. Also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich so aussehe wie die Frauen in Amsterdam. Wäre natürlich schön, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall saßen wir da und ein Freund von mir aus Berlin, der war auch da. Und ich habe den so angeguckt und der hat mich angeguckt und der hat die anderen Leute angeguckt, wie die angezogen waren. Und der meinte, es ist wirklich bemerkenswert, wie einfach alle Leute sich an den unausgesprochenen Dresscode halten. Weil einfach so diese Kölner Menschen, es hatten einfach alle, es sah aus, als hätten alle eine Uniform an. Und ich saß dazwischen und ich dachte mir, ich habe es nicht mitgekriegt, was hier die Uniform ist. Und ich fand es eine geile Uniform. Ich hätte gerne da mitgemacht. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, was sind hier so die Merkmale? Also ich habe gelernt, auf jeden Fall muss man irgendwie so ein bisschen so ein Vintage-buntes Hemd haben, aber in gedeckten Farben. Habe ich direkt auf meine Liste geschrieben, habe ich mir einen Dreck gekauft. Denn da würde ich beim nächsten Mal gerne mitmachen.
Wichtig.
Man braucht eine Bauchtasche, aber die darf nicht so neu aussehen. Die muss, glaube ich, auch ein bisschen abgerockt aussehen, ne? Das Make-up muss minimal sein.
Definitiv.
Und auf jeden Fall diese Aussage darüber, Heten alle gleich aussehen, hat sich, würde ich sagen, auch eher so lustig darauf bezogen, dass es schon oft so Stilelemente gibt, die man wiederfindet in einer bestimmten Gruppe.
Und irgendwie ist das doch auch okay, oder? Wir sind halt soziale Wesen. Und wir wollen ja auch zeigen, dass wir irgendwie die impliziten Codes verstehen und irgendwie dazugehören. Deswegen finde ich sowohl am Ende okay, dass meine Freundin gesagt, wir Queers sehen alle gleich aus, als auch zu sagen, dass ich manchmal finde, dass sich gewisse Elemente im heterosexuellen Dresscode ähnlich finden. Aber ich wollte auf jeden Fall keinen Style damit beleidigen, denn verschiedene Styles sind schön. Abgefragt.
Abgefragt. Franzi, damit kommen wir zu der Kategorie, in der wir uns die ZuhörerInnen-Frage von der letzten Woche nochmal angucken und gucken, ob du einschätzen kannst, wie unsere Kohorte da abgestimmt hat. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Frage, die ich von allen bis jetzt am spannendsten finde. Denn wir wollten wissen, wo auf dem Spektrum der sexuellen Orientierung sich die Kohorte am ehesten einordnen würde. Und wir haben dafür die Kinsey-Skala benutzt, über die haben wir ja auch in der letzten Folge gesprochen. Denn die ist super, wir lieben die. Denn da gibt es keine starren Kategorien der sexuellen Orientierung, sondern die sieht sexuelle Orientierung als Kontinuum. Und zwar gibt es die folgenden Kategorien: ausschließlich heterosexuell, überwiegend heterosexuell, eher heterosexuell, gleichermaßen hetero und homosexuell, eher homosexuell, überwiegend homosexuell und ausschließlich homosexuell. Und Franzi, sag doch mal, was glaubst du, wie viel Prozent der Kohorte sind ausschließlich heterosexuell?
Das ist schwer. Ich würde sagen, wahrscheinlich so 20%.
Ein bisschen mehr. Tatsächlich waren es 24%.
Liebe geht raus.
Das finde ich gar nicht mal so viel.
Nee, ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht mal so viel. Aber das ist ja auch das Ding. Ich glaube ja auch wirklich, dass sehr viele Menschen sich irgendwo auf diesem Spektrum bewegen. Deswegen verwundert mich das an sich nicht. Es ist ein Spektrum und vor allen Dingen, Dina, es ist fluide. Das bedeutet, es kann sich jederzeit während der Lebensspanne immer wieder ändern.
Dazu hatten wir auch eine ganz tolle Nachricht gekriegt von einer Zuhörerin, die auch gesagt hat, dass sie das so ganz spannend fand, in unserer letzten Folge zu hören, dass tatsächlich sexuelle Orientierung ein Spektrum ist und fluide ist und nicht zwingend so starre Kategorien sein muss.
Für mich war das auch total befreiend in meiner eigenen Reise, wenn ich ehrlich bin.
Kurz zurück zu unserer Kohorte. Also, 24% haben gesagt, sie sind ausschließlich heterosexuell. Es gab auch noch Leute, die haben gesagt, sie sind überwiegend heterosexuell. Das waren auch nochmal 24%. Eher heterosexuell waren 14%. Was glaubst du, wie viel Prozent haben angegeben, die waren gleichermaßen heterosexuell und homosexuell?
Boah, meine Vermutung ist, dass unsere Bi-Kohorte relativ groß ist. Ich sage 20%. Ich sage wieder 20%.
Sehr nah dran. Tatsächlich 18%. Und ausschließlich homosexuell waren tatsächlich 6%.
Beste Kohorte generell. Mit allen Kategorien. Und mit aller Fluidity. Weißt du,
also danke an euch alle, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich finde das ja einfach wirklich spannend, denn wenn man sieht irgendwie diese ganz klaren Kategorien von ausschließlich heterosexuell und ausschließlich homosexuell, das sind zusammen nur 30% der Zuhörenden. Und alle anderen bewegen sich irgendwo dazwischen. Also für ganz viele Leute ist es einfach nicht so eine klare Sache, ist es nicht so eine klare Entscheidung. Und ich finde, es zeigt auch nochmal ganz schön, was du auch schon mal gesagt hast, dass Sexualität einfach fluide ist.
Das ist wirklich schön. Aber Dina.
Franzi.
Wir müssen in die Folge starten. Wir haben doch schon wieder gesagt, wir machen eine kurze Folge.
Haben wir gesagt, ne? Ich gebe dir ein Go. Gib uns die Main-Plot-Summary. Fass uns Folge 3 zusammen. Was ist passiert?
Main-Plot-Summary von Folge 3, Staffel 4, Princess Charming. Melissa fängt Maikes Tränen auf. Aber Maike will jetzt nicht mehr kuscheln. In der Villa wird über ein mögliches Comeback zwischen Lea und Maike gemunkelt, was alle Beteiligten unfair finden. Lucia sagt ihr Einzeldate ziemlich adäquat vorher und beim Gruppendate beachen sich Tommy, Laura, Hang, Mariam und Katharina in Leas Herz. Danach gibt es noch ein bisschen Tattoo-Talk mit Tommy und ich würde sagen freundliche Gespräche mit Laura. In der Villa wird es währenddessen etwas haarig, wobei Lucia sich erhobenen Hauptes vor dem Patriarchat räkelt und Celaya ihr persönliches Wachstum feiert. Die Van & Jerry's Werbeplatzierung ist etwas unangenehm, aber wenigstens verbrennt beim Eisdecken niemand, so wie beim Tofu-Dreier-Date von Inchi, Lucia und Lea. In der Villa geht es schon wieder um BDSM, während sich Lucia ab ins Einzeldate mit Van Talk flirtet. Zu späterer Stunde kommunizieren Lucia und Lea wieder einmal über Mono- und Poly-Beziehungen, wobei Lucia ihre Anziehung zu Celaya gesteht. Und dann fällt der erste Kuss bei Princess Charming Staffel 4. Und der scheint gut gewesen zu sein, denn Lucia bleibt über Nacht bei Lea.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Ich will direkt reinstarten, und zwar will ich reinstarten, kurz mit Maike und Melissa. Also erstmal, als ich die Maike gesehen habe, habe ich direkt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Denn ich bin in der letzten Podcast-Folge, bin ich ja schon hart mit der ins Gericht gegangen, ne? Oder hart ins Gericht nicht. Aber ich war nicht amused, weil ich bin da ein bisschen bei den ZuschauerInnen. Ich bin ein bisschen genervt davon. Ich kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Es kommt mir irgendwie alles ein bisschen, ich finde das richtige Wort nicht. Es kommt mir, ich will jetzt nicht sagen drüber, aber es kommt mir ein bisschen drüber vor. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann habe ich nach unserer Aufnahme, und du hattest das ja während der Aufnahme auch schon angesprochen, habe ich diese Instagram-Stories gesehen von der Maike und gesehen, dass sie einen richtigen Shitstorm gekriegt hat und ganz böse Nachrichten von Menschen. Und da tat es mir wieder schon richtig leid, weil ich mir gedacht habe, ich hoffe nicht, dass irgendjemand, dass ich die Sachen, die ich gesagt habe, so versteht, dass es okay wäre, der Maike irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Ich finde nämlich, das geht gar nicht. Außer Liebe-Nachrichten. Selbst wenn man die nervig, also wenn man, selbst wenn man ein bisschen genervt ist von der ganzen Situation, finde ich, kann man trotzdem liebe Nachrichten schreiben.
Und ich finde auch einfach, dass wir immer wieder uns vor Augen führen müssen, das ist so geschnitten. Ich glaube, die Maike hatte auch irgendwie ein Meme geteilt, dass sie ein anderes Outfit anhatte in dem Moment, als sie geweint hat, als dass das irgendwie logisch zusammenhängen würde. Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr ganz nachvollziehen, aber auf jeden Fall viel ist Schnitt. Und die Maike, die soll da gerade auch als Drama Queen oder whatever geschnitten werden. Und deswegen, also so oder so schreibt man keine Hassnachrichten. Aber wir sollten uns das alle nochmal vor Augen führen.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn die eine crazy Drama Queen ist, rechtfertigt das immer noch nicht, der verrückte Nachrichten bei Instagram zu schreiben. Das geht überhaupt nicht. Uns hat tatsächlich eine Zuhörerin auch gefragt, ob wir da nochmal drauf eingehen können, warum Menschen das machen bei Instagram. Ich habe erst drüber nachgedacht, ob wir das heute besprechen. Habe ich dann dagegen entschieden, weil ich glaube, dafür müssen wir eine Spezialfolge machen, weil das ist ja echt ein Riesenthema, ne? Wieso schreiben Leute Hassnachrichten im Internet? Wir werden darauf zurückkommen, aber nicht heute.
Aber ich finde es mega wichtig.
Finde ich auch mega wichtig. Sehr gute Frage aus der Kohorte. Franzi, aber wir sehen ja diese Situation zwischen Maike und Melissa. Da war ja ein kleiner Spark, die haben ja auch ein bisschen gekuschelt. Und jetzt hat die Maike irgendwie, glaube ich, ist sie anscheinend relativ abweisend. Die hat doch nicht mehr so richtig Bock. Und ich finde das wirklich gar nicht verkehrt, dass die Maike jetzt ein bisschen auf die Bremse tritt. Dass sie sich jetzt nicht in das nächste Ding mit der Melissa stürzt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber die Melissa, die wirkt total geknickt. Das hat mir echt leid getan.
Das hat mir auch richtig leid getan. Und ich fand es irgendwie noch ein bisschen crazy. Denn wir haben die Melissa ja ganz leicht so als Fuckboy auch eingeordnet. Aber ich finde, in dieser Situation kommuniziert sie besser als die Maike. Also ich finde es richtig toll. Sie fragt die Maike, hey, wollen wir eine rauchen gehen? Weil sie merkt, da ist irgendwas. Die Maike sagt erstmal, ich rauche gerade nicht und checkt überhaupt nicht, worum es geht. Oder ist halt vielleicht auch ein bisschen vermeidend wieder. Wer weiß das schon? Und dann sagt die Melissa, okay, dann frage ich direkt da. Ich denke, wir müssen reden oder irgendwie so. Dann reden die beiden und Melissa spricht das ganz klar an, holt sich die Antworten, die sie braucht. Und ich finde das stark. Ich finde das kommunikativ stark.
Franz, ich habe direkt gedacht so, oh mein Gott, wenn das die queeren Fuckboys sind, wie hoch ist dann einfach der Standard? Ich war richtig begeistert. Ich fand das wirklich toll. Kann ich dir ganz kurz noch eine blöde Frage stellen? Das ist wirklich eine ganz blöde Frage. Aber hier ist ja ein Safe Space, ne? Also, ich habe mal vor Monaten irgendwo gehört, dass irgendjemand gesagt hat, man soll nicht mehr sagen, sie ist eine Lesbe. Und das ist mir hier wieder aufgefallen, weil die Melissa sagt, wir sind Lesben. Und da habe ich mich das kurz gefragt. Kannst du mich aufklären?
Ich würde sagen, man kann nicht ganz gut einschätzen, wen man damit auf die Füße tritt. Und das kann natürlich immer sein. Das wurde so wie viele Begriffe, die benutzt wurden, um Menschen zu diskriminieren. Ich werde jetzt nicht alle wiederholen. Aber Lesbe ist auf jeden Fall auch eins davon gewesen. Kann das natürlich Menschen verletzen. Aber ich würde auch sagen, das wurde in den letzten Jahren reclaimed und wieder von der Community auch mit Stolz versehen. Und von daher würde ich nicht sagen, dass das per se ein Schimpfwort ist. Ich finde das eigentlich, also es gibt viele Freundinnen von mir, also viele Freundinnen von mir verwenden das mit ganz viel Liebe und ganz viel Stolz. Aber ich kann da nicht für jede Person in der queeren Community sprechen. Und natürlich, die Geschichte ist schon so, dass das halt auch als Schimpfwort benutzt wurde.
Ihr könnt es ja mal schreiben, wie ihr das seht. Wenn jemand über euch sagen würde, sie ist eine Lesbe, wäre das ein Problem? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Das würde mich wirklich interessieren. Ich war wirklich kurz verwundert.
Kohorte, we need you.
Franzi, dann direkt. Nächstes Thema. Denn es gibt auch ein Date, ein Stranddate. Ich habe ganz vergessen, was sie machen. Aber darum geht es ja auch eigentlich gar nicht so sehr. Sondern es geht ja vor allem um die Interaktion. Und Franz, wir könnten nur eine ganze Podcast-Folge füllen über dieses Date. Ich fand es einfach so unfassbar schön. Tommy, für mich auch da wieder absolutes Highlight. Ich finde das auch einfach so sweet, dass der diese roten Kreuze hat an den Stellen, wo der am liebsten geküsst wird. Das habe ich noch nie gehört. Das fand ich einfach wirklich zauberhaft. Und was ich auch wirklich toll fand in diesem Gespräch zwischen der Lea und Tommy, ist Folgendes. Nämlich, dass die Lea gefragt hat, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es ging darum, ob es okay ist, wenn sie Fragen zum Nicht-Binär-Sein von Tommy stellt. Und ich glaube, in der Situation, in der die da sitzen, ich glaube, in der fühlen sich ja oft Menschen, wenn sie das erste Mal eine Person näher kennenlernen, die nicht-binär ist, dass sie sich dann quasi so die Frage stellen, darf man jetzt überhaupt Fragen stellen oder nicht? Denn einerseits kann ich mir schon vorstellen, dass es für manche Menschen ja wichtig ist oder die gerne erzählen wollen, dass sie sich freuen, wenn Leute halt auch ernsthaftes Interesse an ihnen zeigen und ernsthafte Fragen stellen und mehr über sie erfahren wollen. Aber dass andererseits das ja schon auch schwierig sein kann für Menschen, die nicht binär sind, dass die wahrscheinlich auch oft die gleichen Fragen immer wieder beantworten müssen, dass die dauernd unbezahlte Aufklärungsarbeit leisten müssen und dass die vielleicht auch gerne einfach noch über andere Aspekte von sich erzählen wollen, als über darüber, dass sie halt nicht binär sind. Ich glaube, das Gefühl, dass man nicht weiß, als außenstehende Person, was darf ich jetzt fragen, was ist okay zu fragen, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen, führt, glaube ich, dazu, dass viele Leute die Situation dann meiden, aus Angst, was Falsches zu sagen. Und ich finde, dass die Lea hier ein richtig gutes Vorbild ist. Und ich finde, die macht das super, denn sie macht was, das ist eigentlich relativ offensichtlich. Aber ich glaube, für viele nicht. Denn die fragt einfach nach. Und ich finde, die macht das so toll und so sweet, weil die da ja ganz klar einfach Tommy fragt, wie ist es für dich? Ist es okay, wenn ich Fragen stelle? Oder möchtest du lieber über was anderes reden? Sie vorliegt das auch nochmal viel schöner, als ich das jetzt mache. Aber das fand ich richtig toll. Ich fand das eine richtig tolles Gespräch und ich fand das eine richtig, richtig tolle Kommunikation. Ich glaube, das sollte man einfach viel öfter machen. Ne? Ich finde, so oft, wenn man über Themen spricht, die von vielen Menschen keine Lebensrealität sind, verfallen, habe ich das Gefühl, vor allem alte weiße Männer. Heute treten wir auch mal denen auf den Schlips.
Endlich.
In so ein Ding, in so eine Verfassung oder in so einen kleinen Monolog, wo sie darüber sprechen, dass es ja einfach völlig schwierig für sie ist, weil sie jetzt gar nicht wissen, wie man mit den Leuten umgehen soll und dass sie deswegen dann am Ende schlussfolgern, dass man mit den Leuten überhaupt gar nicht reden kann, weil man nicht weiß, was wollen diese Nicht-Binären als komplette Gruppe, was wollen die jetzt eigentlich? Man möchte doch gerne wissen, was wollen die jetzt? Und in diesen Situationen ist halt sehr oft die Antwort, es ist keine homogene Gruppe. Was helfen würde, ist einfach, die individuelle Person freundlich zu fragen.
Voll. Und das ist ja auch generell so ein Bias, ne, dass man die Outgroup, also eine Gruppe, zu der man nicht gehört, immer also super homogen wahrnimmt und immer denkt, die sind alle eins. Die Frauen, die Lesben, die non-binären Personen. Das ist ja alles Bullshit. Die sind sich im Zweifel unterschiedlicher als die Gruppe, die man dann als In-Group wahrnimmt. Die sind im Zweifel unterschiedlicher, als sie sich ähnlich sind. Und die Fragen ist immer eine gute Idee.
Da fällt mir direkt wieder ein, wie oft ich schon stellvertretend für alle Feministinnen gefragt wurde, was denn die Feministinnen jetzt eigentlich wollen, Tür aufhalten oder nicht, weil das Dating heutzutage so schwer geworden ist. Und auch da ist die Antwort, kann einfach mal ganz nett nachfragen. Das ist auch ein toller Opener für ein ganz tolles Gespräch.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, du weißt ja, dass die Jahre so rund um meine Promotion, dass das schon eine richtig harte Zeit war und mir ging es da auch oft echt nicht so gut, muss ich sagen. Andererseits war das aber halt auch nicht so akut, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt tatsächlich die Kriterien von einer psychischen Krankheit getroffen habe, sondern ich hätte einfach nur so eine kurze, niedrigschwellige psychologische Unterstützung gebraucht. Aber schon allein so dieser Gedanke daran, dass ich mich jetzt ins Internet begeben muss, nach einer geeigneten Unterstützungsform recherchieren muss, die irgendwie evaluieren muss, Leute kontaktieren muss, irgendwelche Sachen koordinieren muss. Das hat mich so gestresst, dass ich das gar nicht erst versucht habe. Jetzt gibt's aber zum Glück ein Angebot, was genau in die Lücke passt, und zwar Peers. Peers bietet dir psychologische Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst, unkompliziert, ohne Rezept und ohne lange Wartezeiten. Und eben weil das genau das Angebot ist, was ich mir in meinem Leben schon öfter mal gewünscht hätte, bin ich wirklich froh, dass Peers unsere heutige Folge unterstützt.
Bei Peers gibt es Unterstützung zu depressiver Stimmung, Angst, Stress und Beziehungsproblematiken. Und zwar in Form von Online-Gruppenkursen. Die Gruppen bestehen ungefähr aus 8 bis 10 Teilnehmenden und werden von einer erfahrenen Psychologin angeleitet. Die Sitzungen finden wöchentlich statt und online. Sie dauern ca. 90 Minuten und haben den Vorteil, dass man genau mit den Menschen zusammenarbeitet, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie man selbst.
Ein weiterer Pluspunkt an Peers? Der Preis. Denn jede Person, die schon mal aus eigener Tasche für psychologische Unterstützung gezahlt hat, die weiß wahrscheinlich, wie sehr das in Geld gehen kann. Aber Peers kostet tatsächlich nur 89 € im Monat. Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen, denn der erste Monat ist umsonst.
Und für unsere Kohorte gibt's nochmal einen extra Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, gibt es mit dem Code TRASH, also T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen Monat extra umsonst.
Okay. Aber Franzi, auch in der Villa passieren auch hervorragende Gespräche. Was ist eigentlich los bei Princess Charming?
Ist richtig gut. Das ist, man hatte mal so das Gefühl, dass die so ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema rauspicken und dann pro Folge in der Villa besprechen, oder?
Absolut.
Und diesmal geht's ja wieder um Schönheitsideale.
Und wieder gibt dir Lucia, finde ich, einen ganz tollen Anhaltspunkt. Ich finde, die ist, die eröffnet viele tolle Gespräche und viele tolle Themen, ne? Die begeistert mich.
Ja, mich begeistert die auch.
Und es geht ja in der Folge um Schönheitsideale und vor allem um Körperbehaarung. Denn die Lucia hat sich dazu entschlossen, dass sie keine Lust mehr hat, ihre Körperhaare oder zumindest die unter ihren Achseln zu entfernen. Und ich liebe alles daran, weil sie auch sagt, das ist eine feministische Angelegenheit. Stimme ich total zu. Und es kommt eine ganz spannende Konversation darüber auf, wieso mögen wir eigentlich Körperbehaarung und wieso mögen wir sie nicht? Ist es was so in uns drin ist oder ist es auch einfach was so uns gesellschaftlich vermittelt wird?
Und ich bin so froh, dass wir endlich darüber reden, weil es wurde auch Zeit, dass wir im Podcast darüber reden. Es ist ja schon so, dass ich immer das Gefühl habe, dass uns so Schönheitsideale, vor allen Dingen, wenn sie so viel Zeit und Ressource kosten wie jetzt, Haare auf jeden Fall entfernen zu müssen, ob die uns davon abhalten, uns selbst zu entfalten. Ich meine, überleg mal, wie viel Zeit und Ressource fließt da bitte rein? So Normen, wie dass Frauen überall glatt rasiert sein müssen, äußern sich dann ja schlussendlich nicht nur darin, dass man unglaublich viel Geld in die Hand nehmen muss, sondern das nimmt ja auch noch total viele andere Formen an, wie zum Beispiel allein der physische Schmerz, dadurch, dass man, dass Frau, sich wachsen und lasern muss und alles Mögliche zupfen muss. Oder Einschränkungen der Gesundheit durch Risikodiät. Und dann kostet das Ganze ja auch einfach noch unglaublich viel Zeit und Aufwand, die andere Menschen, die nicht diesen Standards ausgesetzt sind, ganz andere Dinge stecken können. Sowas wie in die Freundschaften zueinander oder in die Karrieren oder was weiß ich, wo auch immer sie Lust drauf haben. Alles, was eben der eigenen Entfaltung dient. Und dann gibt es auch noch den ganzen psychologischen Schaden, der dadurch entsteht, dass die Gesellschaft einem widerspiegelt, dass so wie man natürlicherweise ist, das nicht okay ist. Und das doziert einfach ganz häufig Schamgefühle. Das Gefühl, man ist so, wie man natürlich auf die Welt kommt, einfach nicht liebenswert, nicht gut genug. Mir ist mega wichtig an der Stelle zu sagen, dass ich und wir hier in dem Podcast niemanden dafür verurteilen, der oder die in Beauty investiert. Ich bin hier in den Bergen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 10 Masken mit für 7 Tage und ich liebe alles daran. Aber es ist trotzdem halt mega wichtig, dass wir solche Standards reflektieren und schauen, wozu führt das denn und wo möchte ich mitmachen beziehungsweise wo nicht. Denn das Ding ist ja trotzdem, dass Frauen, die aus diesem Schema rausfallen und eben nicht in das passen, was gesellschaftlich als schön definiert wird, dass die bestraft werden von der Gesellschaft. Zum Beispiel, da gibt es unzählige Studien, in denen sie eher ihren Job verlieren, in denen sie weniger wahrscheinlich eingestellt werden oder in denen sie halt weniger wahrscheinlich sogar befördert werden. Alles Sachen, die sich negativ auswirken, weil man nicht in diese vermeintliche Schönheitsnorm passt. Und ich finde, solche Befunde wieder aus der Wissenschaft, die zeigen halt, dass das nicht alles nur in unseren Köpfen ist und wir verrückt sind, wenn wir Beauty wollen und brauchen und lieben, sondern dass das einfach die Gesellschaft ist, die ein bisschen verrückt ist und die einfach klare Nachteile verschafft, wenn man sich nicht anpasst, wenn Frau sich nicht anpasst. Aber genau deshalb finde ich es halt so wichtig, auch niemanden zu verurteilen, wenn die Person sich normkonform verhalten möchte und es ihr wichtig ist, diese Vorstellungen zu passen. Und ich meine, das sind ja am Ende alles soziale Normen. Und soziale Normen, das haben wir schon super oft hier in dem Podcast besprochen, die sind veränderbar und die sind ganz doll Gewöhnungssache. Und ich finde das mega cool, weil darüber reden die ja auch in dem Gespräch da in der Villa. Lucia guckt ja auch so mega stolz. Als Inchi ist das, glaube ich. Als Inchi sagt, dass sie am Anfang nicht so ganz sicher war mit Körperhaaren und sie kannte halt nur rasierte Vulven und dann hatte sie mal Sex mit einer Person mit einer unrasierten Vulva und sie hat gemerkt, hey, ist voll normal, finde ich auch schön. Und genau ist das ja mit Schönheitsidealen. Also wenn wir uns mal vor Augen führen, zum Beispiel die Schönheitsideale, mit denen wir noch so aufgewachsen sind, Dina, du und ich, habe ich direkt dran gedacht, so, wir durften ja zum Beispiel keinen Arsch haben. Also es war so generell dieses, je dünner, desto besser. Und ich meine, dieses keinen Arsch haben, ich denke, für mich hat das auch immer noch so eine bisschen Racist-Konnotierung. Aber dieser ganz spezifische Standard von keinen Arsch haben dürfen, der hat sich ja zum Beispiel geändert. Und heute ist zwar immer noch total wichtig, dass man schlank ist, aber ein bisschen weniger abgemagert und dann halt eher so ein bisschen trainierter, als das zum Beispiel noch in den 90ern oder in den Anfang 2000ern der Fall war, als wir jetzt so Teenager-Girls waren. Und jetzt rate mal, Dina, wichtige Frage. Wie viel Geld geben Frauen im Schnitt über ihre Lebensspanne hinweg aus um sich ihre Haare zu entfernen.
Okay, darf ich eben nachrechnen?
Mach mal.
Also, ich würde sagen, 10 Euro im Monat für so Rasierer und Rasierschaum, das ist ja eigentlich das Billigste, was man machen kann, ne? Also 10 Euro im Monat, das sind im Jahr 120, das sind in 10 Jahren 1200. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Frau sich ab dem 10. Lebensjahr enthaart, bis sie ungefähr 80 ist, das sind also 70 Jahre, also 1200 mal 7, 8400. Oh Gott, ich bin keine gute Kopfrechnerin. Stimmt das?
Ist auf jeden Fall sehr nah dran. Es war eine amerikanische Studie, in der ich das hier nachgelesen habe. Aber es ist sehr nah dran an dem, was du sagst. Was die gefunden haben, ist, dass es zwischen 10.000 und 23.000 Dollar sich irgendwo bewegt. Für die Haarentfernung. Denn wie du schon gesagt hast, das Rasieren ist wahrscheinlich das Billigste. Dann geht es natürlich weiter zu Lasern und Wachsen und all diesen Dingen. Ich finde das schon krass, weil davon kann man eine Weltreise machen. Davon kann man einiges machen.
Es ist so unfassbar viel Geld. Oder stell dir mal vor, wenn man das alles in ETFs investiert hätte.
Wahnsinn, ne?
Ab dem 10. Lebensjahr, ja.
Ich meine, Haarentfernung von vielen, die das als so natürlich und wichtig sehen, wird ja immer gesagt, dass es halt auch in der Geschichte schon viel gemacht wurde. Und das stimmt auch. Also zum Beispiel haben die alten Hindus schon ihre Intimhaare entfernt. Oder auch im alten Ägypten rasierte man sich den Kopf, um die Läuseinfektion zu verhindern. In dem Fall sogar sinnvoll, denke ich mal. Und die verwendeten auch Bienenwachs und so alkalische Enthaarungscremes, um Beinhaare zu entfernen. Aber da ging es halt immer um so diesen Hygieneaspekt, der ja auch bis heute noch propagiert wird. Und das muss man sagen, das ist halt schon einfach falsch. Das ist nachgewiesen, dass es nicht so ist, dass das einen hygienischen Zweck dient, weil diese Haare ja eigentlich sogar dazu dienen, zum Beispiel in den Intimbereich oder so zu schützen. Also die dienen ja dem Auffangen sozusagen von Bakterien. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass so Haarentfernung auf jeden Fall ein Teil der Geschichte ist und schon lange so gemacht wurde. Aber was tatsächlich neu ist, ist, dass das so geknüpft ist an die Weiblichkeit. Nämlich Haarentfernung als gegendertes Thema. Das begann in den westlichen Kulturen erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Also so irgendwann zwischen 1915 und 1945. Warum ist es ein gegendertes Thema? Ich habe mir dafür eine Studie gegeben, die sich angeguckt hat, was motiviert Männer dazu, Frauen schöner und attraktiver zu finden, die überall rasiert sind. Und die haben eben auch was zitiert, wo gefunden wurde, dass Männer, die Haare haben, eher mit so sexueller Reife zum Beispiel assoziiert werden, mit Männlichkeit, mit Vermögen, aber auch mit sowas wie Aggression. Also bei Männern sind Haare eher positiv assoziiert und bei Frauen halt nicht so.
Ich weiß, dass es auf jeden Fall ganz viele Männer auch gibt, ne, die den Bartwuchs von anderen Männern immer so bewundern. Und dann immer sagen, oh, so ein Bart, den könnte ich mir nie stehen lassen. Also es ist schon auch ja so ein Bart, als was ganz Männliches gilt, ne? Und auch schon als was so viele Männer gerne hätten und manche anscheinend nicht kriegen können. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus.
Vor allem, da finde ich halt auch den Hygieneaspekt wieder richtig witzig, weil in so einem männlichen Bart, ich meine das Gesicht, das kommt ja mit super viel in Kontakt, da sind schon unheimlich viele Bakterien drin. Und das Gesicht muss ja nicht so sehr geschützt werden wie meiner Meinung nach so ein Intimbereich, wo ja auch Krankheiten drüber übertragen würden und bla bla bla. Aber da ist es dann super, wohingegen im weiblichen Intimbereich es dann dreckig ist und eklig, wenn die Haare in Funktion von Abschirmung von Bakterien bestehen bleiben. Auf jeden Fall, Dina. 1915 begann das Ganze mit der weiblichen Rasiererei. Und das war, als die erste Werbung von Gillette ins Fernsehen kam. Da wurde ganz explizit gesagt, dass wer schön sein will und eine weibliche, schöne Frau sein will, dass man sich dann rasieren muss.
Fand sie den Fun Fact von Gillette? Den habe ich damals auch, das ist Jahre her, aber ich hatte mal in Amerika einen Kurs zu Psychologie der Sexualität oder Sexpsychologie, irgendwie so in die Richtung. Ich weiß nicht mehr den Titel von dem ganzen Kurs, aber ich weiß noch ganz viele Sachen, die wir da gelernt haben. Nämlich unter anderem auch, dass nämlich Gillette daran schuld ist, dass es jetzt von Frauen erwartet wird, sich die Beine zu rasieren. Weil die einfach nur mehr Rasierklingen verkaufen wollten. Sich gedacht haben, okay, wir verkaufen den Männern alle. Und was können wir dann noch machen? Wie können wir die Frauen kriegen? Dann haben die sich gedacht, die Beine. Wir reden jetzt den Frauen ein, die müssen sich die Beine rasieren.
Ja, wenn wir uns die Kosten nochmal vorrechnen, ich meine, dann funktioniert das ja auch, ne? Und dann, in den 50er Jahren ging es dann weiter. Jetzt ging es nicht mehr nur noch um die Beine, sondern auch um die Vulven. Und es war das erste Mal, dass Vulven so ganz blank rasiert gezeigt wurden, und zwar im Playboy. Das heißt, für die blank rasierten Vulven, da ist tatsächlich der Playboy zuständig. Und dann hatte das Ganze auch auf einmal einen Namen und das war das Brazilian Wax.
Kann ich ganz kurz einwerfen? Irgendwann müssen wir auch nochmal darüber sprechen, was du dazu denkst, dass die letzte Princess Charming und ihre, oder die vorletzte Princess Charming und ihre Freundin, dass die mal ein Playboy waren.
Da müssen wir auch drüber sprechen. Und wir müssen auch drüber sprechen, dass die Madeleine, die letzte Princess Charming, die hatte ja Achselhaare und dass die auf dem Bild wegretuschiert wurden. Was die...
Nein.
Doch.
Okay, wow.
Kannst du nochmal angucken. Krasse Sache.
Ich schreibe das auf die Liste. Ich muss das kurz einwerfen, sorry. Bitte mach weiter.
Auf jeden Fall mit den Playboy-Bildern wurde das Ganze dann nicht mehr nur noch zum Trend, sondern dann auch zur Norm. Das heißt, Frauen sollten so sein. Und das führte dann natürlich dazu, dass Frauen, die das nicht hatten, die sich nicht so rasiert haben, sich als unnormal fühlten und so, als ob sie halt den Standard nicht entsprechen, um als attraktiv zu gelten. Dann gab es eine kurze Unterbrechung von den Hippies in den 60er Jahren mit dem zweiten Welle-Feminismus. Und da wurde Körperbehaarung dann wieder als ganz natürlich und eben nicht als unrein gehandhabt. Aber das war nur ein kurzes Intermezzo. Und jetzt möchte ich unbedingt dazu kommen, Lina, was das Problem an dem Ganzen ist. Denn eigentlich ist es ja schon so, ey, jeder soll mit seinem Körper machen, was auch immer man als richtig erachtet. Und das gilt ganz genauso fürs Rasieren. Und das ist für uns alle eine Journey. Aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, was das Problem an diesen gesetzten Schönheitsidealen ist. Und das ist für mich vor allen Dingen ein ganz zentraler Punkt. Und das ist, dass es für mich schon um eine Art Infantilisierung, also um eine Verkindlichung der Frauen geht. Und das war auch das, was ich in der letzten Folge mit den Worten, die ich jetzt nicht mehr wiederhole, so ein bisschen andeuten wollte. In der Studie, die ich mitgebracht habe, wurden Männer befragt, eben was sie an Frauen schön finden. Dann wurden ihnen Bilder gezeigt von Frauen mit rasierten oder unrasierten Vulven. Und die haben einerseits gesagt, dass sie rasierte Vulven schöner finden. Aber andererseits haben sie eben auch gesagt, dass sie die Vulven oder die Frauen mit Vulven, die rasiert waren, als sehr viel jünger eingeschätzt haben als die unrasierten Frauen. Und ich finde, das genau ist das Problem. Denn auch popkulturell ist eine Infantilisierung, also eine Verkindlichung von Frauen, viel zu häufig. Und vor allen Dingen das Problem damit, dass das als sexy betrachtet wird. Ich denke dann immer so an Britney Spears in Hit Me Baby One More Time. War ja auch nicht ihre Entscheidung, sich so zu zeigen. Und vor allen Dingen denke ich immer daran, dass so Teen Porn einer der häufigsten Suchbegriffe auf Pornoplattformen ist. Und diese Teens, nach denen sich da alle auf den Pornoplattformen sehen, das sind halt komischerweise niemals oder in den allerseltensten Fällen Jungs. Nicht, dass ich das irgendwem wünschen würde, aber das zeigt einfach, wie schiefverteilt das Thema ist. Sondern das sind in den allermeisten Fällen Teenage-Mädchen. Denn wie bei so vielen Dingen in diesem Leben geht es um Kontrolle und Dominanz. Und da haben wir nun mal vorgefertigte Denkmuster. Die Studie, die ich für diese Folge gelesen habe, die hat Pornografie in den Jahren zwischen 1995 und 2007 analysiert und gefunden, dass über 20% des gezeigten Materials Frauen mit irgendwelchen Assoziationen zu ihrer Teenage-Zeit zeigen. Also mit typischen Attributen wie mit Zahnspange oder geflochtenen zwei Zöpfchen oder mit Kuscheltieren oder mit Schuluniformen. Und eine derart plakative Darstellung von Jungs als Teenage-Boys hat die Analyse nicht gefunden. Biologisch gesehen haben Frauen eine sexuelle Reife ab dem Moment, ab dem sie Körperbehaarung haben. Und trotzdem, Dina, hat die Gesellschaft Weiblichkeit mit dieser Entfernung der Körperbehaarung verknüpft. Und das, obwohl die Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen ja erst einsetzt, wenn die Haare auch einsetzen. Und ich finde, genau das ist das Problem. Denn haarlose Körper repräsentieren damit Körper von Frauen eigentlich vor der Pubertät. Und diese kindliche Assoziation, die gilt als sexy. Mir ist mega wichtig zu sagen, dass ich Männern nicht unterstelle, dass die das, diese Hintergründe kennen und total darauf abfahren auf eine generelle Infantilisierung. Das will ich niemandem unterstellen. Ich glaube, es geht eher hier um eine Unaufgeklärtheit, und das bei allen Geschlechtern. Und ich glaube, dass es um Normen und Trends geht, viel mehr als darum, dass irgendwer diese Infantilisierung wirklich anziehend findet, wenn man da wirklich drüber reflektiert. Aber ich frage mich trotzdem so kollektiv betrachtet, warum haben wir als Gesellschaft denn so Angst vor erwachsenen Frauen und vor selbstbewussten Menschen, die ihre Stimme erheben, wenn etwas falsch ist, dass wir halt mädchenhaft als Kompliment für Frauen sehen. Das verstehe ich nicht.
Die Lucia hatte ja in der Princess Charming-Folge nicht den Raum, um das alles nochmal aufzurollen. Aber ich glaube, das, was du uns gerade erzählt hast, genau das ist, was sie damit meinte, als sie gesagt hat, dass weibliche Körperbehaarung ein feministisches Thema ist und dass es eine feministische Angelegenheit ist. Und ich glaube, dass es das wahrscheinlich schon ganz gut tut, zu hinterfragen, okay, wieso ist das Schönheitsideal, was wir von Frauen haben? Wieso hat sich das so durchgesetzt, dass wir das schön finden, was besonders jung und tatsächlich infantil auch aussieht? Und es macht auf jeden Fall Sinn, da mal drüber nachzudenken.
Voll. Was aber nicht bedeutet, dass individuelle Entscheidungen nicht absolut okay und schön und nachvollziehbar sind.
Absolut. Ich muss auch immer wieder sagen, ich kann mich da auch nicht von frei machen. Denn obwohl ich diese ganze Geschichte der Körperbehaarung kenne und weiß, dass es an Gillette liegt, dass die mir hier sowas einreden wollen, kann ich mich trotzdem nicht davon frei machen, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mit unrasierten Beinen nach draußen gehe. Das kommt für mich eigentlich fast überhaupt nicht in Frage. Aber ich hatte da letztes Jahr auch wirklich so eine mindblowing Begegnung, muss ich dir sagen. Denn ich habe eigentlich immer rasierte Beine. Und mir ist dann nochmal klar geworden, wie sehr das so ein Norm einfach ist, ne? Wie sehr ich eigentlich wahrscheinlich nicht rausstechen will. Ich war letzten Sommer in New York mit ganz tollen Frauen unterwegs aus New York. Und wir waren in so einem Park. Dann habe ich so auf deren Beine geguckt und habe auf meine Beine geguckt. Und da ist mir aufgefallen, fuck, ich bin die einzige Frau mit glatt rasierten Beinen. Ich steche hier voll raus. Was denken die jetzt wohl über mich? Und da habe ich mich fast geschämt für meine glatt rasierten Beine. Einfach, weil ich halt rausgestochen bin, weil ich denn nicht der Norm entsprochen habe. Ich finde, das zeigt auch nochmal so krass, wie sehr und so allgemeine Normen beeinflussen.
Das ist heftig, ne? Ich kann mich aber auf jeden Fall auch nicht davon freimachen. Mhm. Überhaupt nicht.
Franz, ich wollte dir eigentlich noch davon erzählen, wie ich meinen Kurs hatte. Ich hatte in Amerika so geile Kurse, ne? Die sind wirklich wild, wo man extra Punkte fürs Nicht-Beinrasieren gekriegt hätte. Das war so ein wilder Kurs in Gender Studies. Ich habe ja im Nebenfach Gender Studies studiert. Es ist auch eigentlich ja so stereotypisch, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Aber auf jeden Fall wenn man das gemacht hätte und dann so ein Journal darüber geschrieben hätte, hätte man sich so ein paar extra Punkte verdienen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, kam für mich auf gar keinen Fall in Frage. Aber dazu erzähle ich dir ein anderes Mal nochmal ein bisschen mehr. Franz, ich liebe alles daran, dass du uns was zur Behaarung erzählt hast. Aber das war nicht Lucias einziges Highlight in dieser Folge. Denn für mich ist sie in dieser ganzen Folge das absolute Highlight. Die ist für mich der Main Character.
Schon, oder?
Absolut. Ich fasse es kurz zusammen. Und zwar, es gibt ein Einzeldate. Oder es gibt ein Date, ein Dreierdate erstmal, fängt es an. Mit Lea, Lucia und Inchi. Ist mir ein bisschen unangenehm gewesen ganz am Anfang. Man merkt, dass zwischen Lucia und Lea einfach ein richtiger Vibe ist. Und zumindest so, wie die es geschnitten haben, war die Inchi ein bisschen außen vor. Es hat dann, glaube ich, auch niemanden überrascht, dass die Lucia länger da geblieben ist und die Inchi schon wieder nach Hause gehen musste. Ich habe so viel an diesem Date geliebt, aber eine Sache ist mir nochmal ganz besonders so herausgestochen. Und zwar, dass die Lucia der Lea so ganz offen sagt, dass sie auch andere Frauen in der Villa attraktiv findet. Und das, obwohl die Lea direkt davor gesagt hat, dass sie das nicht toll finden würde. Und ich finde das wirklich, wirklich toll. Und was ich vor allem daran liebe, ist nämlich, dass wir hier mal so im Fernsehen sehen, wie so am Anfang von so einem Kennenlernen halt ganz klar Bedürfnisse und Grenzen so ausgesprochen werden und Lebensrealitäten so ein bisschen so verglichen werden. Und ich finde, das ist so ein Kontrast zu diesen klassischen Dating-Shows, denn da sehen wir das einfach überhaupt nicht, ne? Also vor allem in so heterosexuellen Dating-Shows, wenn ich jetzt an einen Bachelor denke, da habe ich oft das Gefühl, dass da so diese patriarchale Vorstellung herrscht. Du musst den Mann von dir überzeugen. Und wenn der Mann nicht von dir überzeugt ist, beziehungsweise wenn er dich rauswirft, dann liegt das daran, dass du nicht gut genug bist. Und das schwingt für mich einfach dann viel zu oft mit, so diese, die Frau ist nicht gut genug und deswegen wird die rausgekickt. Anstatt so eine Meinung von, oder so eine Idee von, okay, die beiden Menschen haben einfach unterschiedliche Lebensrealitäten und Vorstellungen und es passt einfach nicht und deswegen ist die Frau rausgekickt worden. Und deswegen habe ich halt so oft das Gefühl, dass die Kandidatin beim Bachelor, dass die nicht ganz ehrlich so ihre Bedürfnisse und ihre Meinungen kommunizieren, um den Bachelor halt nicht abzuschrecken. Und ich glaube, da sind die Kandidatinnen beim Bachelor nicht alleine mit. Denn wenn man sich mal so stereotypische Dating-Regeln anguckt, die immer noch, finde ich, viel zu sehr verbreitet sind, da gibt's ja immer so Regeln wie, sprich nicht vom Heiraten beim ersten Date oder generell, sag nichts, was ihm unter Druck setzt, sag nichts, was ihm abschrecken könnte, mach's auf jeden Fall so bequem für ihn, wie es geht. Gib ihm auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und ich finde das hier, bei Princess Charming, finde ich das so spannend, dass das anscheinend völlig anders ist. Und dass wir hier das nicht so sehen und dass wir hier stattdessen so ein ehrliches Gespräch sehen, wo halt geschaut wird, kann das, was ich mir wünsche und was du dir wünschst, kann das irgendwie zusammenpassen? Ich glaube, die Antwort haben die noch nicht ganz gefunden.
Das glaube ich allerdings auch nicht.
Ne, aber das hält die nicht davon ab, sich zu küssen. Und das fand ich toll.
Das war ein schöner erster Kuss.
Franzi, es bleibt nicht nur beim Kuss.
Die Lucia übernachtet bei der Lea.
Und Franzi, wenn du und die Kohorte, wenn ihr wissen wollt, was bedeutet dieses erste Übernachtungsdate? Wie sieht es historisch bei Princess Charming aus mit dem ersten Übernachtungsdate? Wie weit kommen die Menschen? Ist die Lea tatsächlich wirklich früh dran mit Folge 3 dem ersten Übernachtungsdate? Dann müsst ihr uns bei Instagram gucken, denn da gibt es die ganzen Daten.
Ich liebe alles daran.
Ich hatte auch heute wieder, ich habe so viele Punkte in meinem Excel-Sheet stehen, die wir eigentlich noch besprechen wollten, die ich eigentlich noch unbedingt mit dir besprechen will, denn es liefert dir einfach so viel Stoff. Ich hoffe, das kommt in den nächsten Folgen nochmal vor. Princess Charming liefert einfach ab. Ich würde sagen, für heute machen wir die Sache zu. Ich danke dir so sehr, dass aus, ich komme alle 2 Wochen mal eine Stunde, um mit dir über Trash-TV zu sprechen. Ich gebe alles, ich nehme mit dir sogar jede Woche 2 Folgen auf, egal ob ich im Urlaub bin oder nicht. Ich schleppe überall mein Mikrofon mit hin, dass es daraus geworden ist. Danke dafür.
In dem Stuhl, in dem du mich gefragt hast, Dina.
So romantisch. Ich glaube, man würde jetzt im Trash-TV sagen, es ist ein Full-Circle-Moment.
Ist es aber auch.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche. Ganz wichtig. Wir freuen uns einfach riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt. Wir freuen uns nicht nur riesig, das hilft uns echt wirklich total, denn dadurch kommen wir in die Charts und wir wollen in die Charts und dann finden uns mehr Leute und das wäre wahnsinnig toll.
Liebe geht raus.
Bestellt unbedingt Franzis hervorragendes Buch vor. Das heißt, er hat dich noch nicht mal angefasst. Franzi, wir müssen da nächste Folge nochmal im Kern drüber reden. Da ist mir neulich nochmal aufgefallen, dass wir mit der Kohorte noch gar nicht richtig geteilt haben, worum es eigentlich, also wir haben geteilt, worum es geht, so ungefähr, aber wir haben zu wenig Details gemacht. Und ich habe mir schon genau überlegt, was ich der Kohorte über das Buch erzählen möchte. Das machen wir nächstes Mal.
Freue mich da drauf. Dina, bis zum nächsten
Mal. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.